Deutschlandfunk Interview.
Dieser 20. März ist wieder Weltglückstag. Die allermeisten Menschen möchten, dass sie selbst und ihre Kinder gesund und auskömmlich leben können, dass sie Zugang zu Bildung und Kultur haben und in Freiheit leben können. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen berechnet seit 30 Jahren, wie der Name verrät, den Stand der menschlichen Entwicklung. Gestern hat Achim Steiner, der Chef des Entwicklungsprogramms, den jüngsten Bericht seiner Organisation in Berlin vorgestellt und fast, möchte man sagen, passend zur internationalen Lage gewarnt. Die Welt entwickelt sich auseinander. Und zwar so weit auseinander wie seit 2 Jahrzehnten nicht mehr. Achim Steiner, Chef des UN-Entwicklungsprogramms, ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Steiner, können Sie ein Beispiel anführen, das diese zunehmende Entfernung verdeutlicht?
Nun, wir nehmen zum Beispiel im letzten Jahr eine Gesamtvolumen der Investitionen in erneuerbare Energien von 1,8 Billionen weltweit, stellen wir fest, und gleichzeitig werfen wir auch wie ein Kontinent wie Afrika lediglich 2% dieser Gesamtinvestitionen auf seinen Kontinent erhält. Und daran zeichnet sich erst einmal ab, ein Übergang zu erneuerbaren Technologien findet statt, wenn man es statistisch global betrachtet. Aber auf dem ärmsten Kontinent mit dem größten Bedarf an Strominfrastruktur kommt kaum Geld an. Und der Index zeigt eben genau diese Auseinanderentwicklung zwischen den reicheren Ländern, vor allem nach der Pandemie, und eben den ärmeren Ländern, die feststecken.
Warum driftet die Welt auseinander?
Und das hat oft viele Gründe, aber natürlich vor allem in den Entwicklungsländern, in den ärmeren Entwicklungsländern, ist nach der Pandemie erst einmal kaum Geld vorhanden. Man hat sich schwer verschuldet, man hat versucht, durch die Pandemie durchzukommen. Dann kamen die Inflation und hohe Zinsen bedingten Kosten. Es gibt viele der ärmsten Entwicklungsländer, die heute mehr für ihre Zinstilgung, für ihre Schulden ausgeben, als für ihren Bildungs- oder Gesundheitssektor. Und damit kann man auch nicht investieren. Investieren in die digitale Infrastruktur, die heute so zentral geworden ist für Länder. Und damit bleibt man im Grunde in einem teuflischen Kreislauf stecken. Und genau das versuchen wir mit diesem Bericht klar herauszustellen. Denn es ist das erste Mal seit 2 Jahrzehnten, dass wir so ein Auseinanderdriften beobachten zwischen ärmsten und reichsten Ländern in der Welt.
Das heißt, was Sie beschreiben, ist vor allem eine Folge der Corona-Pandemie?
Mit einem großen Teil in vielen Ländern, weil man sich natürlich während der Corona-Pandemie erst einmal sehr stark um die Notwendigkeiten jeden Tag zu überleben kümmern müsste. Diese ärmsten Länder sind ja auch vergleichbar mit einem Menschen, der vielleicht keine Versicherung hat, der keine Rücklage hat. In einer solchen Krisensituation kommt man sehr schnell an das Existenzminimum. Und was natürlich auch jetzt weiterhin ein großes Problem ist, diese hohen Zinsen machen es fast unmöglich, für die ärmsten Länder auf den Kapitalmärkten sich zu refinanzieren. Und genau das passiert ja auch manchmal Einzelpersonen. Wenn es einem erstmal schlecht geht, dann will auch keine Bank einem mehr Geld leihen. Und genau dieser Teufelskreis wiederholt sich im Augenblick für viele dieser ärmsten Entwicklungsländer. Man ist verschuldet, man kann kein neues Geld aufnehmen und man kommt nicht aus dieser Situation heraus.
Herr Steiner, wie wirkt sich Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf die Weltentwicklung aus?
Nun, ob Russlands Krieg in der Ukraine oder der Krieg im Sudan oder die Konflikte, die wir auch tagtäglich in Teilen Afrikas, aber auch Asiens, zum Beispiel in Myanmar erleben, all diese sind sehr stark dafür verantwortlich, dass der menschliche Entwicklungsindex erst einmal zurückgeht. In der Ukraine um fast 10 Jahre zurückgefallen, in ein Land wie Jemen, das seit fast 10 Jahren in einer Bürgerkriegssituation lebt, hat das Land fast 20 Jahre seines Entwicklungsfortschritts verloren. Das heißt, Krisen, Konflikte, Kriege sind ein starker Auslöser und vor allem auch eine Begründung dafür, dass es Ländern oft sehr viel schlechter geht.
Inwiefern beeinflusst dieser Rückgang der Entwicklung oder die wirtschaftliche Kluft, die Sie beschrieben haben, das politische Klima?
Das ist vor allem in dem Bericht dieses Jahr ein zentrales Thema geworden. Was wir schon seit einiger Zeit beobachten, und haben wir in diesem Jahr sehr genau untersucht, wie wirkt sich eigentlich die Situation auf gesellschaftspolitische Diskussionen aus. Das heißt, wenn es Ungleichheit gibt und sie zunimmt und Menschen vor allem auch von sehr viel Unsicherheit über die Zukunft geprägt sind, dann entsteht Angst. Angst und Furcht wiederum schaffen sozusagen den Nährboden, wo Populismus, Radikalisierung sehr stark zugenommen haben. Und das führt natürlich dazu, dass Gesellschaften erst einmal innerhalb ihrer eigenen Grenzen, Landesgrenzen auseinanderdriften. Polarisierung führt dazu, dass Politik nicht mehr so handlungsfähig ist. Und genau das beobachten wir auch auf globaler Ebene. Die geopolitische Lage in unserer Welt ist heute so, dass Länder zunehmend in einem Konflikt- und Konkurrenzverhältnis miteinander versuchen, die großen Probleme, die großen Risiken der Zukunft anzugehen. Bei Klimawandel zusammenzuarbeiten, wenn man seinen Nachbarn sozusagen nur noch als Feind erlebt, oder die nächste Pandemie zu vermeiden oder die Digitalisierung zu nutzen, das sind die großen Themen unserer Zeit, Risiken wie auch Möglichkeiten. Und genau da erleben wir einen Stillstand in vieler Hinsicht.
Das heißt, wirtschaftlich schwierige Zeiten oder Kriegszeiten sind gute Zeiten für Populisten?
Absolut. Und das eine kann das andere bedingen. Aber was wir im Augenblick sehr stark nachvollziehen können, ist, dass dieser Populismus an einen Punkt gekommen ist, wo der Bericht ein Demokratieparadox aufzeigt. 90% der Menschen, die befragt wurden weltweit, unterstützen Demokratie als die gewünschte Regierungsform, in der sie leben möchten. Aber fast 50% der Befragten sind heute bereit, populistische Parteien oder Führer zu wählen, die zum Teil genau diese Demokratie dann auch auseinandernehmen.
Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, es ist zum einen die Furcht und die Unsicherheit vor der Zukunft, die Fragen, die Menschen stellen, das Gefühl, dass man sein eigenes Leben gestalten kann, dass man Kontrolle über die Zukunft hat, ist ja schon in vielen Umfragen in vieler Hinsicht konstatiert worden. Menschen verlieren dieses Vertrauen in Regierungen, in die Zukunft. Und dann kommen natürlich Diskussionen in Gange, wo Populismus sehr schnell sehr radikale Lösungen anbietet, die aber letztlich in vieler Hinsicht nicht weiterführen. Auch das zeigt die Forschung. Aber sie erlauben Menschen, sich sozusagen ihre Zukunft in diesem Narrativ wiederzufinden. Und diese Radikalisierung führt eben auch zu einer Spaltung in der Gesellschaft. Und manchmal sind es einfach die Phänomene, dass man auf einmal ein Land nicht mehr als Partner betrachtet, sondern der Nachbar wird zum Feind. Und manchmal sind es auch die Statistiken, zum Beispiel die Konzentration von Reichtum in der Welt heute, wenn ich Ihnen nur eine kurze Zahl noch nennen darf. Die drei größten Technologieunternehmen der Welt, jedes einzelne für sich, sind größer in ihrem Umsatz als 90% der Länder mit ihrem Bruttoinlandsprodukt in der Welt. Nur mal noch einmal diese Spanne aufzuzeigen, warum Menschen so oft diese wirtschaftliche Realität entweder nicht mehr nachvollziehen können oder nicht unterstützen.
Herr Steiner, Sie haben eben gesagt, der Nachbar werde zum Feind. Wie blicken Sie als Chef des UN-Entwicklungsprogramms auf die Lage in Gaza?
Mit großer Sorge. Nicht nur, weil wir natürlich das, was wir dort seit dem 7. Oktober zum einen mit dem Angriff auf Israel erlebt haben, zutiefst erschütternd war, aber auch das, was wir im Augenblick erleben, wo über 2 Millionen Menschen wirklich in einer Konfliktsituation an dem Punkt sind, wo sie zum Teil verhungern werden, wenn die humanitäre Hilfe jetzt nicht durchkommt. Und natürlich erleben wir auch, wie Zusammenarbeit bei vielen anderen Themen im Augenblick sehr viel schwieriger wird in den Vereinten Nationen, im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung, aber auch in der Region. Das heißt, Entwicklung ist natürlich erst einmal mit einem großen Rückschlag versehen für die Menschen in einem Konflikt, aber dann natürlich auch eine Region, denn es ist ja nicht nur Israel und Gaza, sondern es ist die regionale Wirtschaft, Länder wie Ägypten, auch Jordanien und Libanon. Alle diese Volkswirtschaften geraten auch ins Straucheln durch diesen Konflikt und er wird sich auch weiter noch fortsetzen auf anderen Ebenen.
Wie kann verhindert werden, irgendwann wird dieser Konflikt ja mal enden oder dieser Krieg, wie kann verhindert werden, dass beim Wiederaufbau dann abermals terroristische Infrastruktur in Gaza entsteht?
Es gibt keine einfache Antwort auf eine solche Frage. Ich glaube, die beste Antwort ist, wenn man eine Lösung, eine langfristige Lösung findet, die sozusagen den Nährboden dafür wegnimmt, dass Menschen am Ende glauben, sie können sich nur noch durch solche Bewegungen ihre Zukunft sichern. Das ist ja nicht ein Phänomen, das nur in Gaza stattfindet. Wir beobachten es ja in vielen Teilen der Welt. Marginalisierung, Radikalisierung, dann kommt eine Bewegung, die einen Weg verspricht, da rauszukommen. Im Sahel haben wir das viel erlebt, auch in Ländern wie Afghanistan. Religion verbindet sich mit sozialer Unzufriedenheit und Verzweiflung von Menschen. Und daraus rekrutieren dann solche Bewegungen auch ihre Unterstützung. Man muss letztlich die Ursprünge und die Ursachen dieses Konfliktes angehen. Und der ist natürlich im Verhältnis Palästinenser und Israelis letztlich in dem Thema immer wieder auf den Punkt gebracht worden, ist eine Zwei-Staaten-Lösung der Welt vorwärts.
Achim Steiner, der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Dankeschön und auf Wiederhören.
Danke Ihnen.